You're listening to Radio Golf Show.
Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen bei Radio Golfschau. Mein Name ist Frank Förster. Die von Ihnen, die uns regelmäßig zuhören, wissen, dass wir gerne auch mal das Große und Ganze ins Visier nehmen. Und genau das werden wir heute mit Matthias Kühn, dem Geschäftsführer des Tourismusverband Havelland e.V., tun. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen in der Golfschau, lieber Matthias.
Ja, vielen Dank, Frank, für die Einladung.
Bevor du uns auf eine Reise von Ribbeck, der Heimat des berühmtesten Birnbaums der Welt, über Semlin, dem Mekka des Segelsports im Westhavelland und der Heimat des Golfresort Semlin, nach Werder, der Blütenstadt mit ihrer bezaubernden Altstadtinsel mitnimmst und uns und unseren Zuhörern den einen anderen Havelland-Insider Tipp gibst, erzähle uns doch bitte ein paar Dinge über dich. Du bist in Brandenburg geboren, richtig?
Genau, ich bin Ur-Brandenburger, bin südlich von Berlin dort geboren und bin vor jetzt mittlerweile, ich rechne gerade, 4 Jahren dann im Havelland sesshaft geworden.
In welchem Jahr bist du geboren?
81.
81. Was sind, obwohl du da nicht geboren bist, aber was sind deine frühesten Erinnerungen an das Havelland?
Ich glaube, es war das Obstpflücken. Also ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass wir irgendwie mal zum Obstpflücken unterwegs waren. Mit den Großeltern oder den Eltern in den Kirschplantagen. Und dann war das Havelland eine lange Zeit für mich wie ein weißer Fleck, bis 2018 dann tatsächlich.
Und wann hast du deine Leidenschaft für die Tourismusbranche entdeckt?
Das ist schon ein bisschen länger her, das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her. Allerdings in einem ganz anderen Bereich habe ich da.
Und wie lange bist du Geschäftsführer jetzt beim Tourismusverband?
Beim Tourismusverband bin ich jetzt seit 2018. Und davor habe ich in einem Freizeitbetrieb mitgearbeitet.
Okay. Vielleicht bevor wir diese Reise nehmen, was sind die speziellen Aufgaben des Vereins?
Na, der Verein, ursprünglich war es ja mal ein Fremdenverkehrszweckverband. Ging es darum, zu zeigen, was hat die Region, wo kann man übernachten, was kann man Tolles erleben. Mittlerweile hat sich die Aufgabe hin zu einer Destinationsmanagementaufgabe gewandelt. Also es ist nicht nur Marketing zu zeigen in bunten Bildern, was gibt es da Tolles, sondern die Leute auch vor Ort miteinander zu vernetzen und auch den Einheimischen und den Städten zu zeigen, was sie Tolles haben, was an welcher Stelle wie verbessert werden muss und wo man die Havelland-Marke wie einsetzt, damit man das Havelland dann auch ja, lokal verortet. Ja.
Ja, dieses Branding, denke ich, ist sehr wichtig und da kommen wir später drauf zu sprechen. Vielleicht kann ich eine dreiteilige Frage stellen. Das ist jetzt nicht unbedingt aufs Havelland bezogen. Was lockt Touristen an? Was erwarten diese Touristen? Und warum kommen sie wieder?
Na, zum einen sind es authentische Erlebnisse, würde ich sagen, was Leute anlockt. Ja, also wenn man wirklich in die Berührung kommt mit dem, was einem da versprochen wird. Und wir machen auch authentisches Marketing, das ist mir extrem wichtig. Und das Havelland ist halt auch extrem authentisch. Ja, also es ist auch ursprünglich, und das zeigen wir auch, das kann man hier auch erleben. Die Leute kommen natürlich wegen der Natur, wegen der Radwege, wegen des Wassers. Ja, Brandenburg, zu dem das Havelland ja gehört, ist ja das wasserreichste Bundesland auch in Deutschland. Und wir haben halt fast in jedem Ort irgendwo einen See. Ja. Und Havel ist ja nun namensprägend auch für die Region und umschließt ja quasi den Teil der Reiseregion, den wir hier als Havelland auch vermarkten dürfen.
Ja, ich denke, die Landschaft, die du angesprochen hast, egal ob es Berge, Strände oder Skylines sind, denn die Landschaft allein kann ja schon ausreichen, um Touristen anzulocken.
Definitiv. Und wir haben ja auch den größten Naturpark in Brandenburg hier bei uns im Havelland. Das ist der Natur- und Sternenpark Westhavelland, der sich hier im Havelland befindet. Wir haben die Döberitzer Heide bei uns im Havelland und viele andere wichtige Schutzgebiete auch noch hinzu.
Ich denke, ihr habt 26 Naturschutzgebiete, wenn ich das richtig recherchiert
Die
habe.
genaue Zahl, da hast du besser recherchiert. Also die genaue Zahl kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir entlang der Havel unterschiedlichste LSG, NSG, also Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturschutzfondsgebiete, Kernzonen und so weiter. Ja, die das Ganze besonders machen. Also sehr besonders. Ja. Also wir sind
Ich
ja nur.
denke, du hast wichtigere Sachen zu tun, als Naturschutzgebiete zu zählen.
Ja, das ist richtig. Da haben wir andere Kollegen in der Verwaltung, die sich mit dem Bereich
Genau.
Naturparken.
Eine Sache, die mich als Tourist anlockt, und fühle mich auch heute wie ein Tourist, ist das Essen einer Region zu erleben. Und das ist meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, einen neuen Ort kennenzulernen. Und ich kann mich nur an die kleinen Fischrestaurants erinnern und so weiter. Wie sieht es mit der Gastronomie aus bei euch?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind ja sehr ländlich geprägt. Es gibt halt viele Landgasthöfe, die es aber ja, wie wahrscheinlich in anderen ländlichen Regionen auch außerhalb der Saison nicht so einfach haben. Ja, wir haben natürlich einen großen Vorteil, dass wir in unmittelbarer Nähe auch die Großstadt Berlin haben, sodass wir auch viele Tagesausflügler in die Region haben. Und ja, es ist halt alles dabei. Wie gesagt, vom kleinen Landgasthof bis in der Peripherie, also jetzt weiter drin im Havelland, also wo es wirklich sehr ländlich ist, wo man High-End essen kann. Ja. Es gibt von Haute Cuisine bis zum normalen Imbiss, der was Lokales anbietet, ist alles dabei.
Ja, und ihr seid ja auch fast direkt an Berlin dran. Ich denke, eine Sache, die Touristen erwarten, ist ja auch eine gute Infrastruktur, nicht? Verkehrsmittel, Unterkünfte, verlässlicher Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen, Internet und solche Sachen, ja.
Ja.
Wie entscheidend ist das für dich, dass sich Besucher wohlfühlen bei euch, diese Sachen?
Ja, das ist schon extrem wichtig, ne? Wie gesagt, eingangs habe ich ja gesagt, also warum kommt der Gast? Weil qualitativ gutes Angebot da ist, weil es stimmig ist. Und das versuchen wir entsprechend den Gastgebern und den Menschen vor Ort halt auch mit auf den Weg zu geben. Wir veranstalten auch Schulungen, machen das auch mit Partnern zusammen, dass wir unsere Leute da aus- und weiterbilden und die Region da entsprechend auch entwickeln. Mit den Wirtschaftsförderungen zusammen auch durch verschiedene Förderprogramme gibt es ja auch Möglichkeiten, so eine Sachen auf den Weg zu bringen. Und wir sind tatsächlich direkt an Berlin. Also wenn ich aus Spandau rausfahre, bin ich quasi schon im Havelland drin. Wir haben, was die Zuwegung angeht, also sei es jetzt die Autobahn, der Berliner Ring, der geht ja quasi einmal drumherum um Berlin, kreuzt quasi auch das Havelland. Man kennt vielleicht das Dreieck Havelland auch, wenn man Richtung Hamburg hochfährt, ja, oder das Dreieck Werder, Dreieck Potsdam. Das sind Sachen, die bei uns hier im Havelland direkt sind. Und es gibt verschiedene Bahnlinien, die auch das Havelland durchkreuzen. Und es gibt eine alte Transitstrecke Richtung Hamburg auch. Das ist die Bundesstraße 5, was früher mal die T5 war. Wurde auch mal ein Dokumentarfilm drüber gedreht. Jetzt, das war, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren, wo man da in Ribbeck auch einen Halt gemacht hat und wo wir mit dem Filmteam da auch noch mal kurz sprechen konnten.
Habt ihr nur deutsche Gäste, wäre blöd zu sagen, aber kommen auch Ausländer zu euch?
Ja, also der Anteil der Gäste aus dem Ausland ist natürlich jetzt nicht so hoch wie aus dem Inland. Ja, wir leben halt sehr viel auch vom Tagestourismus. Wie gesagt, Berlin mit knapp 4 Millionen Einwohnern liegt direkt vor der Tür. Haupteinzug ist auch Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, wenn es denn für längere Urlaube ist. Und wenn wir jetzt in die letzten 3 Jahre mal zurückschauen, das war natürlich dann ja auch ganz gut, die Leute aus Baden-Württemberg, Bayern, Mitteldeutschland zu erreichen, denn ja, Richtung Süden konnte man nicht reisen. Also hat man geguckt, was kann man in Deutschland erkunden, und auf einmal standen dann auch ganz andere Nummernschilder hier vor der Tür, die vielleicht das Gedicht des Herrn von Ribbeck mal in der Schule gelernt haben und dann tatsächlich geguckt haben, oh, da gibt es ja tatsächlich so ein Havelland, fahren wir mal hin. Ja, und da haben wir halt wirklich die Möglichkeit, mit den tollen Angeboten, die es auch nur hier gibt im Havelland, also die wirklich einzigartig sind, das gibt es woanders teilweise auch nicht, wie so ein Erlebnisfischen beispielsweise, gibt es nur hier. Ja, oder die Wiege des Fluges oder die Wiege der Mark Brandenburg oder ein Einsteinhaus. Ja, also das sind halt so Sachen, die gibt es halt nur hier. Oder die größte freilebende Wiese in Herde, die wir hier im Havelland haben, gibt es auch nur hier. Und man kann das alles wirklich highlife erleben. Man kann in ganz tollen Orten übernachten. Man kann auch ganz tolle Touren machen, wenn man jetzt fahrradaffin ist. Wir haben ganz tolle Radwege, die auch kombiniert werden können. Ja, es gibt Themenradwege, wie jetzt zu Fontane, also auch das Thema aufgeladen, weil es auch diese authentischen Orte gibt. Ja, Fontane hat ja in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg auch das Havelland sehr intensiv beschrieben, auch die Orte intensiv beschrieben. Und das ist schon spannend, selbst wenn ich das Buch jetzt auch nicht komplett gelesen habe, weil das ist wirklich harter Tobak, die Wanderung da. Durch die Mark Brandenburg von Fontane. Also wenn man abends nicht schlafen kann, ja, und das ist eine super Lektüre, kann man machen.
Das muss ich mir aufschreiben.
Aber das ist zum Beispiel ja eine Möglichkeit, diese Orte dann auch wirklich so zu erleben, wie sie waren. Ja, wir haben auch Orte, wie jetzt beispielsweise Parets in der Nähe von Ketzin-Havel, wo das ist halt ein Dorf mit historischem Dorfkern. Ja, da sieht es noch so aus wie vor 300 Jahren, bis auf die Straßenschilder. Ja, die muss man sich dann wegdenken. Also die haben wir dann auch mit in der Neuzeit. Aber das sind halt so Besonderheiten, die man überall im Havelland halt wiederfinden kann. Ja, die Wiege der Schulbildung beispielsweise, in Reckhahn, ja, altes Gutshaus dort. Also so eine Sachen, die rühren halt auch aus dem Havelland.
Und ich kann mir vorstellen, mit solch einer Anzahl von Attraktionen, ist die wirtschaftliche Wichtigkeit der Tourismusbranche ziemlich ausgeprägt für den Landkreis Havelland.
Nicht nur für den Landkreis, tatsächlich für die ganze Region. Denn hier beim der Reiseregion Havelland, die wir ja vermarkten dürfen, agiert nicht nur der Landkreis Havelland, sondern auch der nördliche Teil des Landkreises Potsdam-Mittelmark und die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel. Die bilden quasi gemeinsam diese Reisegebietskulisse. Und wenn wir uns den Tourismus da anschauen, also wir haben ja eine Studie in Auftrag gegeben, war allerdings 2019, die neue kommt jetzt erst raus. Da waren wir damals bei 12,6 Millionen Tagesreisen, ja, bei 105.000 Einwohnern, die wir hier haben, und bei über 1,8 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben. Ja, also da sieht man mal, hier passiert schon ein bisschen was. Ist natürlich jetzt irgendwie nicht vergleichbar mit Südtirol oder mit bestimmten Ecken in Bayern, aber allein hier haben wir über 10.000 Leute, Personen, die ihr Primäreinkommen über den Tourismus entsprechend dann auch beziehen. Ja.
Ja, und dieses Branding, das ihr veranstaltet, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, eure Internetseite ist super, finde ich super, euer Imagefilm ist auch spitze gemacht.
Ja.
Wie geht ihr mit eurem Marketing, mit eurem Self-Branding um? Ich meine, wir sind hier in einer Zeit von sozialen Medien, wo jetzt man die Leute da abholen muss, wo sie sind und so weiter. Das macht ihr selber.
Das Branding haben wir zusammen mit einer Agentur auf den Weg gebracht, das ist richtig. Und die Vermarktung jetzt an sich, die machen wir dann selbst, genau. Wir haben zusammen mit der Agentur damals die Marke nochmal angefasst. Ich bin ja seit, wie gesagt, 2018 hier. Ende 2018 sind wir diesen Markenprozess nochmal angegangen und sind 2019 dann ja den Markenkern noch einmal angeschaut, mit diesem überraschend anders Ansatz dann rangegangen an die Region. Ja, also das ist quasi unser Markenkern, mit dem gehen wir nicht nach außen, aber das ist im Endeffekt das, was passiert, wenn du ins Havelland kommst und in so einen Ort kommst und denkst, wow, das hätte ich jetzt aber hier nicht erwartet. Oder ich gehe halt irgendwie zu einem Gastgeber oder zu einer Freizeiteinrichtung und denke so, wow, das hätte ich jetzt aber hier nicht erwartet. Ja, ich bin die Woche erst bei einem Anbieter gewesen, der hat jetzt zwei Ferienhäuser sehr ökologisch ausgebaut und hat jetzt so ein 2x2 Meter Fenster übers Bett installiert, mitten im Natur- und Sternenpark. Ja, also kannst du dann quasi in deinem Bett liegen, nach oben gucken und siehst den Sternenhimmel. Ja, also das sind so Sachen, wo man denkt, gibt's doch gar nicht. Ja.
Ja, denn über den Sternenhimmel müssen wir gleich noch
Da
sprechen.
können wir, genau.
Lass uns aber auf die Reise gehen. Fangen wir an mit Ribbeck. Was
Ja.
muss man in Ribbeck sehen?
Nein, Ribbeck muss man auf jeden Fall den Birnbaum gesehen haben. Ja.
Muss man.
Auch wenn dieser Birnbaum, der jetzt aktuell da steht, das ist jetzt die vierte Generation. Ja, der Originalstumpf allerdings kann auch in der Kirche in Ribbeck besichtigt werden. Und es gibt ganz viel auch um die Kirche herum, was besichtigt werden kann. Die alte Brennerei beispielsweise mit Marina Wesches Waschhaus. Eine alte Schule haben wir vor Ort, die entsprechend noch eingerichtet ist, die auch kulinarisch was herbietet. Das Schloss Ribbeck, ja, wo wir auch mit dem Tourismusverband als Mieter sitzen dürfen, oben unterm Dach. Also uns kann man dort auch besuchen. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, das Fontane-Museum im Schloss Ribbeck. Ja, oder das Restaurant, oder auch der Park draußen, dieser kleine Schlosspark, der dort angrenzt. Da steht nämlich auch für jedes Bundesland in Deutschland steht auch ein eigener Birnbaum. Also jedes Bundesland ist Pate für einen Birnbaum dort im Garten. Ja, der Familienfriedhof ist auch gleich um die Ecke. Also es leben auch noch von Ribbecks selbst in Ribbeck. Ja. Der Paargarten ist zu empfehlen. Ja,
Ich
also
muss sagen, ich war super stolz, als ich den Birnbaum von Niedersachsen gesehen habe. Das war also ein richtiger, der stand da also gleich an erster Stelle vorne links. Das war also für mich persönlich ein Erfolgserlebnis. Und das Schloss Ribbeck war ja für eine lange Zeit vernachlässigt. Da war ja gar nichts los, ne?
da war
Finde
gar nichts los, ja. Ich habe Bilder gesehen. Es war zwischendurch auch mal irgendwie, bevor dann das Schloss so umgebaut wurde, wie es jetzt zu sehen ist, auch ein Altersheim drin. Mit einem angebauten Fahrstuhl außen. Ja, also die Bilder, ziemlich desolaten Zustand und grau. Also irgendwie so wie viele Orte damals gewesen sind. Und jetzt ist es so ein. Ja, ein Prachtstück, was einfach strahlt, was einfach auch schön ist, wenn man früh dort ankommt im Büro, wenn die Sonne scheint oder wenn man dann am Nachmittag rausschaut, beziehungsweise wenn dann die Sonne untergeht, das ist auch immer ganz toll. Ja, also man würde wahrscheinlich, so wie ich gerne, auch mehr draußen dann sein. Wir sehen es dann halt immer nur, aber es ist ein wirklich schöner Ort geworden.
Es ist auf jeden Fall.
Ja, Konzerte statt. Ja. Also da finden ja auch Konzerte statt, die Havelländischen Musikfestspiele oder die Schlossfestspiele Ribbeck oder das selbst veranstalten dort ganz tolle Sachen. Also Theateraufführungen bis hin zu Klassikkonzerten, Jazzkonzerten, große andere Konzerte. Man kann da heiraten, also man kann alles Mögliche dort tun.
Ja, heiraten wollen wir nicht nochmal.
Das ist.
Aber nein, es war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Rathenow.
Ja, von Ribbeck
Was geht
nach
in
Rathenow
Rathenow?
ist ein Stückchen. Man fährt ja dann über die B5 Richtung Rathenow. Rathenow ist die Wiege der optischen Industrie. Ja, die Wiege der optischen Industrie. Das heißt, dort wurde damals die Vielschleifmaschine erfunden. Und derjenige, der das gemacht hat, das war Johann Heinrich August Duncker. Ja. 1801 hat er da quasi die optische Industrieanstalt gegründet. Und es ist auch heute noch so, also wir haben den Optikpark dort, das ist ein Erholungspark, ein Familienpark. Aber wir haben halt auch ganz viele Optikindustrie, technische Unternehmen, die vor Ort noch sind. Auch ein ganz bekannter großer ja, Optikhersteller.
Ja.
Also, ob wir hier die Namen sagen können in dem Podcast, aber
Natürlich, man kann man das alles sagen. Wir können alles.
kennt man wahrscheinlich und die sitzen halt dort und haben einen großen Standort
Ja.
auch in
Aber du
Rath.
hast gerade Familienpark gesagt.
Ja,
Ist
auch
eure
Park, ja,
primäre
genau.
Kundschaft Familienurlauber?
Auch.
Auch.
Also es kommen ja alle Zielgruppen in die Region. Also wir haben den Optikpark beispielsweise im westlichen Havelland. Das ist ein Ziel für Familien auch. Und im östlichen Havelland haben wir auch den größten Freizeitpark in Brandenburg. Das ist Karls Erlebnisdorf. Ja. Kennt man vielleicht von der Ostsee, aber wir haben halt auch einen, der in direkter Nähe hier zu Berlin bei uns im Havelland. Das ist in Wustermark, in Elztal, das ist ein Ortsteil von Wustermark und da gibt es diesen. Da gibt es dann gegenüber auch noch das Outlet Center. Auch wir haben das einzige Outlet Center hier in Berlin und Brandenburg im Havelland, wo dann ja für Familien auch ganz interessant ist. Ja,
Natürlich,
und
Shoppen ist immer
auch
interessant, Urlaub.
vom Landkreis aus das Märkische Ausstellungszentrum. Wir haben ein Kinderbuch- und Spielzeugmuseum in Kleßen. Das befindet sich quasi zwischen Ribbeck und Rathenow. Wenn man dort auf dem Weg ist, kann man den Bogen auch über Kleßen spannen, ja, und dort auch einen Halt machen. Also es gibt auch ganz viele tolle Angebote auch in Brandenburg an der Havel, beispielsweise für Familien. Das Marienbad, der Krugpark, ja, auch wenn man weiter runterfährt Richtung Wusterwitz oder Lenin. Also, wie gesagt, die Region ist ja riesig, ja, selbst in Kaput auch wunderschön. Also, je nachdem, wie alt die Kinder auch sind. Also, gibt an allen Ecken was man sich anschauen kann, auch jetzt in dieser Jahreszeit, im Winter. Aber im Sommer ist natürlich dieses Naturerlebnis einfach gigantisch. Ja.
Ja, du sagst gerade, die Region ist riesig. Und was mir aufgefallen ist, als ich da war, dass die Entfernung zwischen den Orten oder Dörfern gar nicht so groß ist, wie zum Beispiel
Ja.
bei uns in Niedersachsen auf dem Land. Ich meine, da fährt man 1, 2 Kilometer, da ist man im nächsten Ort. Die sind sehr nah beieinander. Das fand ich interessant.
Ja, es ist kompakt, also riesig im Sinne von, also für uns 6 Leute, die quasi die Region hier bespielen dürfen. Ja, zum Glück haben wir ja noch Kollegen in den Städten, die dann in der Tourismusinformation oder im Stadtmarketing arbeiten, die dann quasi als verlängerte Arme in die Region auch wirken. Das würden wir sonst mit 6 Personen gar nicht hinbekommen.
Genau, ja, das ist beeindruckend, dass ihr nur zu sechs seid. Semlin.
Ja, Semlin, ein ganz besonderer Ort. Ne? Das ist ja quasi auch der Grund einer Reise damals gewesen, ins Havelland gekommen bist. In Semlin haben wir das Golfresort Semlin. Ja. Das ist ganz, ganz besonderer Ort, glaube ich, so einzigartig. Gibt es so in Deutschland, glaube ich, nicht nochmal, dass zwischen Mooren und Wasser und Kiefernwäldern so ein ja, großartiger Golfplatz ist.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und da kann man halt auch nicht nur Golf spielen, man kann auch wunderbar halt Urlaub machen.
Ja,
Ja,
und segeln, nicht wahr?
ein Segelflugplatz gibt es ja dann in Richtung Stölen. Ja. Das ist ja quasi auch die Wiege des Fluges, die da entstanden ist. Otto Lilienthal ist ja auch jemand, der quasi in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern geboren ist, aber die ersten Flugversuche hat er auch im Havelland gemacht.
Ist das
Zuerst.
also der älteste Flugplatz der Welt?
Das ist der älteste Flugplatz der Welt in
Also
Stölen, genau.
bitte dich,
Ja.
wenn das keine Attraktion ist, dann weiß ich nicht.
Also es ist auch nicht nur dieses Flugfeld oder der Goldenberg zu besichtigen. Man hat sich da tatsächlich Gedanken gemacht und es wurde, aber da war ich, wie gesagt, auch noch klein, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, zum Ende der DDR ein Flugzeug gelandet auf dem Acker, eine Passagiermaschine, ja. Und die steht da auch noch. Man kann die auch besichtigen. Die nennt sich Lady Agnes, benannt nach der Frau Lilienthals. Und es gibt auch ein Lilienthal-Zentrum. Also die Wiege des Fluges wird in diesem Zentrum auch nochmal ganz toll dargestellt. Das ist eigentlich ein Muss für jeden, der irgendwie mal fliegt oder geflogen ist oder Pilot werden will, weil dort wurde in Derwitz, also das in der Nähe von Werder an der Havel bei uns hier im Havelland, da ist er das erste Mal abgeflogen. Also das erste Mal geflogen, dann hat er seine Flugversuche in Stölln fortgeführt und ist dort auch verunglückt später, leider tragisch. Aber alles Fliegen rührt quasi ja aus dem Havelland.
Ja, und du sagst, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Und das muss ich sagen, ist mir auch bei dem Fontane-Museum im Schloss Ribbeck aufgefallen. Wie sehr sich die Menschen, die das sich ausgedacht haben und dann gebaut haben, sich wirklich Gedanken gemacht haben. Es ist ja kein riesiges Museum, aber wie auf so wenig Platz so viel interessante Sachen, auch interaktive Sachen und die riesige Birne, die dazwischen in dem einen Flur steckt und so weiter. Ganz, ganz, ganz toll. Es sind ja moderne Sachen.
Ja, es muss halt attraktiv, sollte es werden. Das wurde zum Fontane ja umgesetzt. Und was toll ist, dass diese einzelnen Elemente, die es damals gab, die auch neben dem Schloss standen, wie diese Orangerie. Wenn man jetzt quasi ins Museum reingeht, geht man rechts in diese Orangerie und hat das Gefühl, man steht in diesem Glashaus, ja, was dann die Geschichte dieser Birne auch erzählt. Bevor man dann über diesen Lichtstrahl, also diesen Lebensstrahl von Fontane in die Birne wandert. Ja, man geht ja in diese gequetschte
Die quetsche
Flurbirne,
Birne,
die da in
ja.
diesem Flurbirne ist, kann man ja von hinten dann auch noch reingehen und hat da so ein ganz spannendes Gefühl, wenn man dann da drin ist, dass auf einmal hat man das Gefühl, wie so im Tonstudio zu sein, weil alles so dumpf auf einmal ist. Ja, und dann geht man in den nächsten Raum, auf einmal steht da so eine 750-Kilo-Skulptur, die irgendwie vor der Kreisverwaltung in Rathenow gefunden wurde, so eine Sandsteinskulptur ohne Kopf. Und dann geht es halt in den nächsten Raum, wo man dann Havelland-Informationen bekommt. Und dann hat man nochmal die Möglichkeit, in diesem Spiegelkabinett sich in diese Sitze reinzulümmeln, ja, und alle Werke Fontanes durchzulesen.
Genau, ja, total, auch wieder total unerwartet, nicht? Ich meine,
Ja.
ich war da also sehr beeindruckt, muss ich sagen. Brandenburg an der Havel hattest du schon erwähnt. Bevor wir nach Werder fahren, lass uns kurz über euer Netzwerk sprechen, denn ich denke, es ist ja unheimlich wichtig für euch, ein Netzwerk aufzubauen mit Gastronomie, Hotel, alles drum und dran. Denn wenn wir jetzt auch wieder an die Wichtigkeit der Wirtschaftlichkeit denken, es sind ja nicht nur die Touristen, die davon profitieren, sondern auch die Einheimischen.
Ja, definitiv. Also das ist immer, genau, das ist ein Kreislauf. Ja. Wenn ich etwas schaffe für den Touristen, dann kann ich es als Einheimischen genauso nutzen. Genauso, wenn ich was für einen Einheimischen nutze, kann es der Tourist auch nutzen. Deswegen muss man hier gucken, dass möglichst Hand in Hand gearbeitet wird, dass Sachen auch nicht doppelt gemacht werden, ja, dass die Mittel, die zur Verfügung stehen, halt einfach auch sinnvoll investiert werden. Die Leute, die dort wohnen, sich auch weiterhin wohlfühlen, ja, denn nur mit Tourismusakzeptanz vor Ort funktioniert es natürlich auch, dass ich dann auch Gäste willkommen heiße. Ja, wenn es zu viel wird, dann wird es auch schwierig. Die Situation hatten wir in Werder, aber da kommen wir ja nochmal zu. Ja, und wenn man sich die Städte anguckt, es sind ja alles nicht riesige Städte. Ja, also wenn wir jetzt gucken, wir sind zwar in unmittelbarer Nähe von Berlin, aber Hamburg an der Havel, da sind wir noch nicht bei 80.000 Besucher, da sind wir irgendwo dazwischen, zwischen 70 und 80. Ja, und das ist die größte Stadt quasi, die Hauptstadt sozusagen der Region. Wenn wir nach Falkensee gucken, da ist es halt ähnlich. Und ja, also es ist halt alles relativ klein und fein und es ist halt wichtig, dass die Leute auch miteinander arbeiten. Und das versuchen wir zu bewegen. Ja, das ist auch ein Prozess, ja, weil jeder hat natürlich auch sein Dasein und seine Idee und man muss halt aber das große Ganze irgendwie auch mitdenken, um das halt für den Gast insgesamt halt auch attraktiv zu gestalten. Ne?
Also
Also
mein
wenn
Eindruck war auf jeden Fall, dass die Leute, die wir getroffen haben, auch wirklich stolz waren auf das, was sie uns gezeigt haben und so. Und das trägt ja dann auch wieder dazu bei, dass das Umfeld von den Einheimischen auch mehr gepflegt wird. Und das ist dann wieder ein Grund, warum Leute zurückkommen, denke ich mal.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es sind ja Sachen, die man so nicht erwartet. Ja, also wenn man sie vor dem Dom da in Brandenburg an der Havel steht, das ist schon imposant in diesem Domhof. Ja, und wenn man dann irgendwie in das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel geht, wo ja glaube ich, der einzige Siemens-Martins-Ofen in Europa auch noch steht. Ja, ich glaube, es gibt noch einen irgendwie in der Ukraine. Ansonsten halt nur hier. Ja, das ist imposant. Und wenn man die Geschichte dahinter sieht, wie man dann einfach so eine Stahlverarbeitung auch gemacht hat. Also wir haben auch ganz viele tolle, spannende Industriestandorte, ja, auch umgenutzt wurden. Ne? Wenn wir jetzt uns nämlich auf den Weg machen, weil du meintest, okay, jetzt reisen wir mal Richtung Werder an der Havel weiter über Brandenburg. Die Havel verbindet ja quasi die ganzen Orte auch, ist also super möglich. Dann kommen wir, wenn wir da im nördlichen Teil auch noch vorbeikommen, an Landgut Stober vorbei. Das war mal das Landgut Borsig. Borsig aus Berlin, große Eisenbahn-Dynastie auch, ja. Das ist heute das grünste Hotel Europas. Ja, also sehr nachhaltig umgebaut, großes Tagungshotel, Wahnsinn. Und wenn man dann unten weiterfährt, gibt es da Berge und so, ganz tolle Aussichtstürme, die auch spektakulär da in diese Landschaft ragen, obwohl wir ja ein sehr flaches Land sind, muss ich sagen. Also unser höchster Berg sind 124,7 Meter. Ja, der ist
100
auch
Meter höher als bei uns.
ganz. Ja, da sind wir auch ganz stolz drauf. Ja, und
Das
das.
nicht die Alpen, nennt man das nicht die Alpen im Havelland oder so? Gibt es da nicht
Die
sowas?
haben wir in Werder. Ja, die Glinduer Alpen haben wir da. Ja, also wir haben die Glinduer Alpen, wir haben auch die Miloer Berge und wir haben die Götzer Berge.
Aber keine Skilifte.
Aber nee, die haben wir noch nicht. Also es ist auch nicht so skisicher, schneesicher bei uns.
Nee, ne?
Es hat aber heute tatsächlich, ich war heute auf dem Weg nach Rathenow, zwischen Nennhausen und Mödlo hat es geschneit.
Ja,
Es
siehst
hat geschneit heute,
du. Ja,
ja.
das ist doch im November. Nicht?
Im November.
Werder.
Ja. Werder an der Havel,
Ja,
Blütenstadt.
also ich muss, also wenn ich kurz erzählen darf, wir sind da auch angekommen und sind dann über die Brücke in die Altstadt gegangen. Also nicht, es war also entweder das Authentischste, was ich je gesehen habe, oder das authentischste Hollywood-Set aus dem 18. Jahrhundert. Es war unglaublich, dieser Platz und die kleinen Häuser und die, also es war mit nachhaltigen Restaurants und allem drum und dran. Es war also wirklich unglaublich. Und du kannst vielleicht ein bisschen mehr noch über Werder erzählen, wenn du möchtest. Aber dann diese Bootsfahrt von Werder Richtung Potsdam, wo man nicht wusste, ob man auf dem Fluss oder auf dem See war.
Ja.
Und das Wetter war super und an beiden Ufern Leute, die Spaß, man konnte es richtig fühlen, wie viel Spaß die gehabt haben in ihrem Urlaub mit auf gemieteten Hausbooten und was weiß ich, wie die da alle rumgekurvt sind. Ist Werder das Highlight, die Blütenstadt? Eines. Ach, siehst du,
Eines der, würde ich sagen.
deswegen bist du
Ja.
der Geschäftsführer vom
Also.
Verein. Es war mein persönliches Highlight.
Ja, na gut, die anderen haben wir an dem Tag auch nicht gezeigt. Ne? Wir hatten auch schon mal eine Tour Richtung östliches Havelland gemacht und Brandenburg an der Havel ist ja auch die Stadt im Fluss. Also wenn man jetzt in Brandenburg beispielsweise ist, die Innenstadt ist ja komplett auch vom Wasser umgeben. Ja, das ist auch eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Wir haben da, wie gesagt, auch im Mittelalter, das kommt ja aus 900, also Ende des Tausenden, Albrecht der Bär, die Geschichte. Aber Werder, das ist auch, ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Perle, die wir da haben. Und die Werderaner sind auch sehr, sehr stolz auf das, was sie haben und feiern das natürlich auch. Ne? Der ein oder andere kennt vielleicht das Werderaner Baumblütenfest. Das ist eigentlich eines der größten Feste, die es auch gibt in Deutschland, also neben dem Oktoberfest in München, ist es
Geht
dann.
ja auch zurück 1800 irgendwas, nicht?
Wir haben jetzt
1897 oder so.
145. Laubenblütenfest, was jetzt gefeiert wurde, oder 144. Weiß
Ich
ich
habe, glaube ich,
nicht.
1879 oder sowas auf dem
Ja,
Schirm.
weil eins ist nämlich ausgefallen aufgrund von Corona halt. Ja, und man hat dieses Konzept jetzt auch nochmal angepackt. Ich habe ja vorhin auch ein bisschen was zu Tourismusakzeptanz gesagt. Weil die Inseln, die du so für wunderschön da empfunden hast, wenn das dann halt in diesen Ausnahmewochen der Baumblüte, dann quasi so ein Pilgerort von ja, Leuten ist, die sich die Kante geben wollen, dann ist es halt nicht mehr das, was das Baumblütenfest eigentlich ausgemacht hat. Denn das Bauernhüttenfest war ja dafür da, dass die Obstbauern in Werder und drumherum ihre Höfe geöffnet haben und dann quasi den neuen Wein verkostet haben. Ne? Diese Volksfeststimmung, das kam ja erst dazu. Das ist auch immer noch, aber man versucht das halt in einem Maß zu halten, ja, dass es verträglich ist, auch für die Leute auf der Insel, um ja da einfach auch einen qualitativen Tourismus bieten zu können. Ja, weil es gibt ja auch drumherum ganz tolle Orte, wenn ich jetzt nach Vöben fahre beispielsweise oder nach Chemnitz. Da haben wir zum Beispiel das älteste Rittergut, ja, Brandenburgs auch noch. Das kann man touristisch zwar jetzt nicht erschließen, aber das gibt es da auch. Gibt es aber eine kleine Brauerei auch, wo man hingehen kann. Da gibt es übrigens auch noch einen weiteren Golfplatz. Also allein im Havelland haben wir 5 Golfplätze.
Ja,
Also
den Potsdamer
Golfplätze.
Golfclub kenne ich und Semlin, die anderen drei kenne ich
Genau,
nicht.
dann gibt es noch den Märkischen Golfclub, dann in Kalinen gibt es noch den Golfclub.
Ja.
Wie gesagt, also das ist in Seeburg gibt es auch noch einen. Na, Polo ist auch ein Sport, der hier gespielt wird, ist so ähnlich wie Golf. Ja, aber Werder und Ortsteile, die sind schon sehr besonders, auch durch ihre Schuffelgärten und versucht auch diese Tradition halt hochzuhalten. Ne? Und auch in den Ortsteilen ist das ganz spannend. Wenn ich nach Pezzo fahre und da auf diese Schinkelkirche klettere, dann das ist einfach gigantisch, dieser Ausblick. Ne? Und der Sanddorn, der kommt da auch aus der Ecke. Wir haben ja da auch einen großen Sanddornbauern. Also das, was man irgendwo in Deutschland als Sandokan kaufen kann, das kommt auch aus dem
Das kommt
Havelland.
auch aus dem Havelland. Du hattest vorhin erwähnt, dass es vielleicht in Werder manchmal zu viele Touristen gibt. Ich meine, dieses Phänomen Overtourism, das sieht man ja in Nachrichten, wenn Venedig, wenn sie da, was weiß ich, so das zumachen, oder auch in Rom.
Ja.
So weit ist es noch nicht bei euch.
Ganz so weit ist es nicht und wir versuchen auch gemeinsam halt mit den Städten dann entsprechend auch zu lenken. Ja, wir haben auch andere Städte wie jetzt beispielsweise Caputh, ja, Caputh am Schwielosee. Da seid ihr auch mit dem Boot lang gefahren. Das ist ja quasi auch dort, wo Albert Einstein eine lange Zeit verbracht hat. Er hat auch ein Haus gehabt. Das kann man mittlerweile auch noch besichtigen. Ja, ist noch so, wie es damals auch gewesen ist. Das Einstein-Haus gibt es ganz tolle Vorträge auch und Veranstaltungen. Also auch ein sehr authentischer Ort wieder. Und wenn man da am Gemünde in Caputh ist, in der Sommerzeit, das ist auch schon gut besucht. Ja, sehr gut besucht, weil ja, alles am Wasser zieht halt, ja, da sowieso. Und dadurch, dass diese Städte einfach von der Infrastruktur auch so gebaut sind, ja, es ist so ein bisschen wie dieses Phänomen Nildelta, ne, was man so in der Stadt gelernt hat. Da, wo das Wasser lang fließt, ist grün und so ähnlich ist es halt auch mit dem Tourismus. Da, wo viel Wasser ist, da ist halt viel Tourismus. Im Land sind es dann halt die besonderen Angebote, die es dann ausmacht, dass die Leute dort hinfahren. Ja? Also, wir haben ja oben dann Honauner Ferchesaer See. Das sind ja auch Ecken, die man ganz toll mit einem Hausboot erkunden kann.
Hoffen wir
Ganz
mal, dass die Touristen sich einigermaßen benehmen.
da arbeiten wir auch dran. Also das ist auch eine Frage der Kommunikation, ja. Also auch zusammen mit den Partnern immer zu zeigen über ein Havelknigge, über ein Campingknigge, über ein Naturknigge. Also teilweise müssen wir das auch machen. Wie benutze ich die Natur? Ja, weil schwarze Eule auf gelbem Grund heißt nicht, hier darf ich reingehen und hier kann ich mich austoben, sondern das ist einfach ein Naturschutzgebiet. Betreten ist eigentlich gar nicht erwünscht. Ja. Das
Einer eurer Slogans, Matthias, ist Stille deine Sehnsucht.
ja.
Und was für ein tolles Wort Sehnsucht ist. Ich meine, wann hatten Sie, liebe Zuhörer, zum letzten Mal wirklich Sehnsucht? Natürlich vermissen wir Sachen, aber Sehnsucht nach etwas ist doch eine ganz andere Ebene. Für den irischen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, einer meiner Favorites, war Sehnsucht, und ich zitiere, das Gefühl einer tiefen, untröstlichen Sehnsucht, das Gefühl, etwas intensiv zu vermissen, obwohl wir nicht einmal wissen, was es ist. Was bedeutet Sehnsucht für dich, Matthias? Trifft C.S. Lewis den Punkt?
Das trifft es absolut. Es ist im Endeffekt das, wenn du Also ich wohne ja jetzt hier in der Nähe von der Döberitzer Heide. Wenn du da reingehst, ja, und triffst auf so ein wildes Tier, wie ich vorhin gesagt habe, siehst so ein Wisent oder so ein Przewalski-Pferd, wo du denkst, wow, also das ist im Endeffekt was, was mich runterholt. Ja, weil wir sind das absolute Kontrastprogramm zu der City, die direkt neben uns ist.
Ja,
Wenn
ja.
ich nach Berlin fahre, habe ich High Life. Wenn ich hier rausfahre, ja, eine Stunde entfernt, maximal. Also bis zum Hauptbahnhof fahre ich 25 Minuten. Dann bin ich quasi schon im Havelland. Aber wenn ich ins richtige Land reinfahre, ja, brauche ich ungefähr 3 Viertelstunde, Stunde. Dann habe ich den dunkelsten Ort Deutschlands auf einmal. Ja, und das in einer Nähe von der Metropole, das ist, das gibt es woanders so gar nicht. Ja, also da hast du auf einmal Dinge, über die du klar bist, wo du sagst, wow, genau das ist es, was ich eigentlich gesucht habe. Ja, ich weiß es vorher nicht,
Ja.
aber dann merke ich das. Ja. Auch wenn ich hier mit dem Kanu langfahre, du glaubst gar nicht, wie das entschleunigt. Oder wo du vorhin gesagt hast, hier mit dem Hausbooturlaub. Hausbooturlaub ist der Kracher. Das ist, wenn du da eine Woche unterwegs bist, hast du das Gefühl, du bist irgendwie 3 Wochen on Tour gewesen, weil es so langsam ist. Ja, also du entschleunigst direkt, wenn du hier rausfährst.
Ja.
Es wird mir auch immer wieder gespiegelt von Leuten, die aus der Stadt rausfahren. Ja, und das sind wirklich alle Zielgruppen, die dorthin fahren. Ja, also es sind selbst ja, Jugendliche, die sich ein Taxi mieten und irgendwie
Ja.
Sterne gucken wollen oder Familien, die einen Spaziergang machen wollen durch die Altstadt. Ja, oder jetzt die Hochweihnachten besuchen oder. Weil wir haben viele historische Stadtkerne auch, die man besuchen kann. Ja, wir haben viele besondere Orte, die man besuchen kann. Und auch Filmorte, ja. Also im Havelland, Potsdam liegt ja vor der Tür. Ihr seid ja mit dem Boot auch nach Potsdam dann
Genau.
weitergefahren. Die Havel verbindet ja quasi dann auch
Das ist
Spandau-Zehlendorf.
sehr beeindruckend. Ja.
Und Potsdam ist ja Filmstadt, ja. Und dadurch, dass Potsdam Filmstadt ist, wir direkt an Potsdam dran sind, wird natürlich auch ganz viel im Havelland gedreht, weil wir so coole Kulissen haben. Ja, diese ganzen Gebäude, wie jetzt so den Mothesiusbau, der Funkstadt in Nauen, ja, wo das erste Mal um die Welt gefunkt wurde. Ja, das gibt es ja auch noch, kann man nicht so wirklich besichtigen, aber Nauen ist ja Funkstadt, weiß man vielleicht auch nicht, aber da wurde das erste Mal um die Welt gefunkt. Also es ist quasi die Wiege der Digitalisierung. Also das, was wir heute hier mit dem Smartphone machen, das wurde quasi auch im Havelland erfunden, kann man
Das ist
sozusagen
Wahnsinn.
sagen. Ja. Und das ist was, was halt so total special ist. Ja? Also, dass du so Sachen entdecken kannst und ja, du kannst halt wirklich unterschiedlichste Sehnsüchte.
Man weiß nicht, was es ist und man
Ja,
vermisst es.
ja,
Mit Sehnsucht
ja.
finde ich ja auch ein ganz, ganz, ganz toller Slogan. Der Transparenz und Vollständigkeit halber
Ja.
will ich erwähnen, dass unser Besuch im Havelland von der immer charmanten Helma Schäffler, die den Golfresort Semlin betreut, organisiert wurde. Hervorragende Arbeit bei der Planung und Gestaltung jedes Details hat sie geleistet. Großes Dankeschön hier an Helma. What a PR-Lady she is. Lieber Matthias, die Sternschnuppen, da wollen wir noch kurz drüber sprechen. Denn das ist ja auch was ganz Besonderes. Vor allen Dingen, weil ihr so nah an Berlin dran seid und Berlin ja wahrscheinlich eine der hellsten Städte Europas ist. Was gibt es da bei euch zu sehen?
Sternschnuppen.
Sternschnuppen.
Sternschnuppen, Sternregen, Kometen, allerdings auch mit bloßem Auge zu sehen. Ja, wenn ich in Berlin bin, habe ich ja so viel Lichtverschmutzung, dass ich das mit bloßem Auge gar nicht hinkriege. Gut, wenn ich auf so einem Dach stehe und 2, 3 Sterne sehe, freue ich mich schon. Aber wenn ich mal hier in den Natur- und Sternpark fahre, ich muss gar nicht bis nach Gülbe fahren, beispielsweise, der ja immer als der dunkelste Ort Deutschlands gehypt wird. Da gibt es ganz viele andere Orte, die wir jetzt auch zusammen mit dem Naturpark ausfindig gemacht haben mit einem Projekt, dass man die Leute auch woanders hinschicken kann, wo man Sterne gucken kann, dass man einfach sich dort hinlegen kann und die Zeit auch vergessen kann. Ja? Also man kann die Milchstraße da mit bloßem Auge erkennen. Wenn man das ganz spezialisiert haben will, gibt es auch Anbieter, die Sternführungen anbieten. Es gibt auch Anbieter, die sich auf Astrotourismus spezialisiert haben. Ja, wo man auch dann mit einem Elektroteleskop entsprechend verschiedene Sterne oder Planeten anvisieren kann oder sein eigenes Equipment auch mitbringen kann. Das geht an diesen Sternguckplätzen auch. Ja, und das ganze Thema gesund und gesund schlafen, das spielt natürlich da auch eine Riesenrolle. Ja, weil mit natürlichem Nachthimmel habe ich einen natürlichen Melatoninausstoß und kann halt wesentlich besser schlafen. Also wenn ich irgendwie eine Stadt habe, wo ich die Rollos nicht richtig dunkel kriege und der Körper die ganze Zeit versucht irgendwie, ja, runterzukommen. Ja, aber das fällt, wir sind ja Naturwesen, dann halt schwerer. Und das ist für Leute, die aus der Stadt kommen, wo es wirklich die ganze Zeit laut ist, ja, du hast immer irgendwo einen unterschwelligen Ton. Und du kommst dann raus und bist in deiner Ferienwohnung oder in deinem Hotelzimmer, ja, und guckst halt raus und siehst halt nichts. Das ist wirklich die Hand vor Augen, nicht zu sehen. Und du siehst dann einfach nur Sterne und ja, den Mond, also je nachdem, wie der gerade steht, ja, ob es bewölkt ist oder nicht, ist auch wichtig. Ja, also der Winter ist eine wunderbare Zeit, um Sterne zu gucken. Da sieht man sie ja besser, weil einfach ja, die Atmosphäre jetzt auch nicht so staubbelastet ist. Ja, warte mal, im August ist es, da ist ja die Nacht, die lange Nacht der Perseiden, ja, also dieser Sternschnuppenregen, das ist auch immer eine tolle Sache. Das WOT, das Westhavelander Astro-Treffen, findet auch Ende August statt. Da kommen dann die Experten Europa und weltweit mit ihren ganzen Teleskopen. Das ist auch ein Riesenevent, ne, was da stattfindet. Also Sterntourismus, auch ein Thema.
Super. Dann deine Leidenschaft für das Havelland ist ansteckend und für mich nach 44 Jahren Auslandsaufenthalt bin ich seit 2018 ein Deutschland-Rückkehrer offiziell und es bereitet mir immer eine riesige Freude, unser Land neu bzw. wieder zu entdecken und das durfte ich in meinem Besuch im Havelland ja machen. Auf unserer nächsten Reise ins Havelland wird ein Besuch in der Weintine auf dem Wachtelberg ganz oben auf der Liste stehen. Umso besser noch, wenn es nächsten September wäre, denn während der Weinlese gibt es dort frischen Federweißer und Zwiebelkuchen. Ich denke, viel besser geht es nicht. Lieber Matthias, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch bei uns. Ich hoffe, wir sehen uns bei unserem nächsten Besuch bei dir wieder. Und wir freuen uns auf eine Reise mit Rückenwind, der uns ins Gesicht weht. Auch ein Slogan von euch.
Ich
Vielen
wollte gerade sagen.
herzlichen Dank, lieber Matthias.
Danke, Frank. Vielen
Okay,
Dank.
ladies and gentlemen, to the Linksland.